Kapitel 33. Robert Gross Test und das mittelalterliche Multiversum. Die Faszination für den Himmel hat seit der Bronzezeit nicht aufgehört. Von damals über die Antike, über das Mittelalter bis hin zur Neuzeit. Im Mittelalter allerdings, da gab es ja keine echte Wissenschaft, da gab es keinen Fortschritt, sondern nur Kriege, Folter, Hungersnöte und andere schreckliche Dinge. Drum heißt es ja auch das dunkle Mittelalter. So lautet zumindest das Vorurteil. Und es stimmt ja vielleicht auch ein bisschen. Nach den großen Errungenschaften der Antike war es während des europäischen Mittelalters eher die islamische Welt, in der die Wissenschaft ein goldenes Zeitalter erlebt hat, während in Europa wenig vorwärts gegangen ist. Aber dass damals überhaupt nichts passiert ist und sich die Menschen gar keine Gedanken gemacht haben, das stimmt so auch nicht. Es gab auch im Mittelalter originelle Denker, zum Beispiel Robert Gross Test und seine kosmologischen Theorien. Robert Gross Test ist im Jahr 1175 geboren, im englischen Suffolk. Über seine Jugend und seine Ausbildung weiß man kaum was. Aber er muss auf jeden Fall eine Ausbildung bekommen haben, denn um das Jahr 1225 herum hat er an der Universität Oxford Theologie unterrichtet. Vielleicht war er sogar Kanzler der Universität, auch das weiß man nicht genau. Was man aber definitiv weiß, ist, dass Gross Test im Februar des Jahres 1235 Bischof von Lincoln geworden ist. Das Leben von Gross Test war unzweifelhaft interessant, aber es soll hier ja um Astronomie gehen und nicht um das Leben eines Bischofs im englischen Mittelalter. In diesem Fall ist beides aber eng miteinander verbunden. Denn Gross Test war nicht einfach nur irgendein Bischof, sondern einer der originellsten Denker seiner Zeit. Er hat jede Menge Texte zu astronomischen, mathematischen und physikalischen Themen verfasst, und zwar auf eine Weise, die man durchaus wissenschaftlich nennen kann. Im Sinne von Aristoteles wollte Gross Test nicht nur aus spezifischen Beobachtungen der Natur allgemeine Prinzipien ableiten, sondern diese Prinzipien dann wieder zur Vorhersage beobachtbarer Phänomene nutzen. Und er hat dabei Fragen gestellt, die man sich zu seiner Zeit normalerweise nicht gestellt hat. Aus heutiger Sicht sind besonders seine Schriften De Colore, De Iride und De Luce von Bedeutung. Während er sich in De Colore mit einer Farbenlehre und in De Iride mit einer Erklärung des Regenbogens noch mit recht speziellen Themen auseinandergesetzt hat, war De Luce, seine Schrift über das Licht, wesentlich universeller. In De Luce beginnt Gross Test mit Gedanken über Atome. Die hat man damals ja schon aus der griechischen Antike und aus den Lehren von Demokrit und Leukipp gekannt. Gross Test hat sich gefragt, wie es möglich sein kann, dass zwar alle Materie aus punktförmigen Atomen besteht, das Material aber dann trotzdem ein konkretes Volumen auffüllt. Diese Frage, die ist auch heute noch nicht völlig trivial. Die moderne Atomphysik sagt uns, dass ein Atom zum überwiegenden Teil aus nichts besteht. In der Mitte sitzt ein kompakter Atomkern und außen befindet sich eine Hülle aus Atomen. Dazwischen ist nichts und trotzdem die gesamte Materie aus diesem Nichts aufgebaut ist, kommt sie uns solide und fest vor. Heute erklärt sich das durch die Wechselwirkung von Feldern. Wenn wir spüren, dass zum Beispiel ein Stück Holz fest und undurchdringlich ist, dann spüren wir im Prinzip nur, wie die elektromagnetischen Felder in den Atomen unserer Hand mit den elektromagnetischen Feldern der Atome im Holz wechselwirken. Davon hat Gross Test natürlich noch nichts gewusst, aber es war schon eine nicht unerhebliche intellektuelle Leistung, überhaupt diese Frage stellen zu können. Wieso ist Materie ausgedehnt, stabil und fest, wo sie doch nur aus punktförmigen Atomen besteht? Für Gross Test lag die Antwort im Licht. Licht erfüllt seiner Vorstellung nach den gesamten Raum und dieses Licht erzeugt im Zusammenspiel mit den Atomen das, was wir als Materie erfahren. Licht war für Gross Test aber viel mehr als das, was wir heute darunter verstehen und viel mehr als das, was man auch damals schon im Alltag darunter verstanden hat. Gross Test unterscheidet verschiedene Arten von Licht und nutzt sie, um nicht weniger als die Entstehung und den Aufbau des kompletten Universums zu erklären. Natürlich ist das Universum, das er erklären wollte, eines, das von der damaligen Zeit bestimmt war. Nach dem von der Antike und der Kirche geprägten Weltbild stand auch für Gross Test die Erde im Zentrum des Kosmos. Um sie herum erstrecken sich ineinander geschachtelte Kristallsphären, an denen Sonne, Mond, die Planeten und die Sterne quasi montiert waren, und sich daran um die Erde drehen. Die Sache mit den Kristallsphären, das war damals gängige Lehrmeinung. Aber vor Gross-Test hat sich noch niemand Gedanken darüber gemacht, wie so ein Universum entstehen könnte. Und hier zeigt sich seine gedankliche Originalität am besten. Er ist von einem Anfang ausgegangen, in dem eine ganz spezielle Form von ursprünglichem Licht, das er Lux genannt hat, von einem Punkt aus in alle Richtungen explodiert. Dieses Licht hat das Universum und die in ihm enthaltene Materie immer weiter aufgebläht und immer weiter vergrößert. Und Gross-Test hat dann erkannt, dass die Materie in dem Fall aber auch immer dünner verteilt sein muss. Und hier kommt jetzt ein zweiter wichtiger Faktor im Weltbild der Antike bzw. des Mittelalters ins Spiel. Es darf kein Vakuum geben. Die Vorstellung eines komplett leeren Raums ist den Menschen damals völlig absurd erschienen. Das Licht konnte die Materie des Universums bei seiner Ausdehnung also nicht beliebig weit verdünnen, weil sonst irgendwann ein Vakuum entstehen würde. Das Licht konnte sich nur bis zu einer gewissen Grenze ausdehnen und wenn diese minimal mögliche Verdünnung der Materie erreicht ist, dann nimmt sie laut Gross-Test einen kristallinen Zustand ein. Aus dem Lux, dem Licht vom Anfang, entsteht also eine Kristallschale, die die äußerste Grenze des Kosmos darstellt. Dort, im Zustand der minimal möglichen Dichte, ist die Materie perfekt. Und diese perfekte Kristallsphäre, die strahlt nun ihrerseits wieder Licht aus, und zwar zurück zu ihrem Ursprung ins Zentrum des Universums. Dieses Licht, das nennt Gross-Test Lumen. Und während das Lumen zurück in die Mitte des Kosmos strahlt, schiebt es die restliche, noch nicht kristallisierte Materie vor sich her. Hinter dem Lumen wird die Materie verdünnt, davor wird sie verdichtet. Dabei entstehen weitere Kristallschalen und Gross-Test hat sogar mathematische Regeln aufgestellt, die diesen Prozess beschreiben. Je näher die Materie ans Zentrum geschoben wird, desto dichter wird sie und gleichzeitig schwächt sich das Lumen immer weiter ab. Es reicht nicht mehr, um die Materie auch im Mittelpunkt des Kosmos kristallisieren zu lassen, sodass sich dort eine Kugel aus nicht perfekter Materie bildet. Das ist unsere Erde, die deswegen auch nicht so vollkommen ist wie die himmlischen Körper draußen auf ihren Kristallsphären. Man ist fast versucht, Gross-Tests Weltbild mit modernen wissenschaftlichen Begriffen zu beschreiben. Die Auswirkungen des Lumen auf die Materie ähneln Stoßwellen in interstellaren Gaswolken und das Lumen selbst dem Strahlungsdruck des Lichts von Sternen. Die mathematischen Regeln der Sphärenbildung könnten Quantifizierungsvorschriften der Atomphysik sein und die Kristallisation wirkt wie ein Phasenübergang. Und bei der Explosion des Lux mit der folgenden Expansion des Kosmos kann man kaum anders als an den modernen Begriff des Urknalls zu denken. Aber natürlich wäre es völlig falsch, unsere moderne Wissenschaft auf Gross-Tests mittelalterliches Weltbild anzuwenden. Die Erde ist nicht das Zentrum des Universums, es gibt keine Kristallsphären und anstatt von Licht ist der Kosmos vom Vakuum erfüllt. Genauso wenig wäre es aber angebracht, die Kosmologie von Robert Gross-Test als theologische Spinnerei abzutun. In De Luce hat Gross-Test etwas sehr Außergewöhnliches getan. Er hat die Beobachtungen und Regeln, die er für das Verhalten von Licht im kleinen Maßstab abgeleitet hat, dazu benutzt, um eine Theorie zu entwerfen, mit der sich das gesamte Universum beschreiben lässt. Das war zur damaligen Zeit definitiv nicht selbstverständlich und diese Universalität bei der Beschreibung der Natur, die hat erst im 17. Jahrhundert mit Isaac Newton ihren eigentlichen Durchbruch erlebt. Newton hat gezeigt, dass die gleichen Kräfte, die einen Apfel vom Baum zu Boden fallen lassen, auch die Bewegung der Himmelskörper im Universum bestimmen und er hat so eine umfassende universale Beschreibung der Natur geschaffen. Genauso wie es Robert Gross-Test in seiner Arbeit über das Licht und die Entstehung der kristallenen Sphären getan hat. Und dass es sich dabei nicht nur um verworrene Gedanken, sondern eine in sich konsistente Theorie gehandelt hat, kann man sogar zeigen. Ein interdisziplinäres Forschungsteam aus Geschichte, Geisteswissenschaft, Mathematik und Astronomie hat die Arbeit von Gross-Test ganz genau analysiert und soweit es möglich war, in eine moderne wissenschaftliche Sprache übersetzt. was der Bischof aus Lincoln in mittelalterlichem Latein über die Ausbreitung von Licht und die Wechselwirkung mit der Materie aufgeschrieben hat, hat man so in mathematischen Formeln ausdrücken können. Und die Entstehung des Kosmos mit seinen Kristallsphären konnte man so am Computer simulieren und beobachten. Dabei hat sich gezeigt, dass es extrem auf die Anfangsbedingungen ankommt. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie man Lux und Lumen ein Universum bilden lassen kann, und die meisten davon führen nicht zum gewünschten Resultat. Da gibt es dann viel zu wenig oder viel zu viele Kristallsphären oder Sphären, die sich gegenseitig durchdringen. Nur in wenigen speziellen Fällen entsteht tatsächlich das Universum, das sich Grosstest vorgestellt hat und das dem damaligen Weltbild entsprochen hat. Dass die Computersimulation einer Theorie aus einem mittelalterlichen Text dieses Ergebnis liefern kann, ist schon beeindruckend genug und zeigt, wie ausgearbeitet die Vorstellung von Grosstest war. Noch faszinierender aber ist, dass sich mit seinem Modell von Lux und Lumen nicht nur ein einziges Universum beschreiben lässt, sondern viele verschiedene. Auch damit ähnelt es der modernen Kosmologie. Auch hier kommt es ja darauf an, welche Anfangsbedingungen man wählt. Die grundlegenden Konstanten in unserem Universum müssen ganz bestimmte Werte haben. Ansonsten entsteht ein Kosmos, der nichts mit dem unseren zu tun hat. Und genau wie bei Grosstest lassen sich auch mit den modernen kosmologischen Theorien viele Universen beschreiben und nicht nur ein einziges. Wie gesagt, man darf nicht den Fehler machen und glauben, der Theologe aus dem Mittelalter hätte damals schon die Gedanken der Gegenwart vorweggenommen. Robert Grosstest hat weder den Urknall noch die Expansion des Alls und auch nicht eine Multiversumstheorie vorhergesagt. Seine Thesen waren voll und ganz in der damaligen Zeit verhaftet. Aber er hat gezeigt, dass es möglich ist, eine Theorie zu schaffen, mit der sich die Entstehung des Universums beschreiben lässt. Eine Theorie, die in sich konsistent ist und keine mythologisch inspirierte Fantasie. Eine Theorie, die viele grundlegende Prinzipien der späteren wissenschaftlichen Methodik andeutet und vorwegnimmt. Grosstest hat sich bemüht, die Welt um ihn herum physikalisch zu erklären, und er hat gezeigt, dass das Mittelalter nicht ganz so dunkel war, wie man vielleicht glauben möchte.